Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2, willkommen bei Kontext. Heute zum Thema Rechtsextremismus in der Schweiz. Am Mikrofon Maja Brandli. Wenn man von Rechtsextremen redet, dann denkt man vielleicht zuerst einmal an das Zweite Deutsche Reich und dann schnell einmal an die einheimischen Glatzköpfe, die ausstaffiert mit Bomberjacken und Fliegerstiefeln, Parolen gröhlend, Angst verbreiten. Im Internet kann man ihre braune Spur problemlos verfolgen, ihre Parolen, Hasstiraden, politischen Absichtserklärungen nachlesen. Als Schläger und Rassisten stehen sie immer wieder vor Gericht und in den Schlagzeilen, weil sie Asylheime anzünden, Jugendtreffs überfallen, unbeteiligte Passanten niederschlagen, Bomben legen. Erstmals öffentlich und entsprechend medienwirksam aufgetreten sind die Rechtsextremen am 1. August auf dem Rütli im Jahre 2000. Seither interessiert sich auch die Wissenschaft für sie und hat dabei Erstaunliches herausgefunden. Die rechte Szene der Schweiz besteht nicht nur aus gröhlenden Glatzen, sondern zu einem beachtlicheren Teil aus ganz normalen, angepassten, gut integrierten Männern und wenigen Frauen. Es sind keine Modernisierungsverlierer, wie bisher angenommen. Aber trotzdem schlagen sie zu. So hat ein Forschungsteam im Zusammenhang mit dem Nationalfondsprojekt Rechtsextremismus an verschiedenen Schulen in der Nordwestschweiz 3000 Jugendliche nach ihren Erfahrungen mit rechtsextremer Gewalt befragt. 10% der Schülerinnen und Schüler gaben an, sie seien bereits einmal mit rechtsextremer Gewalt konfrontiert gewesen. Ebenfalls 10% der Befragten gaben zu Protokoll, dass sie mit rechtsextremen Ideologien sympathisieren, Gewaltanwendungen aber ablehnen würden. Warum werden Jugendliche rechtsextrem? Und warum werden sie gewalttätig? Das wollte ebenfalls im Kontext des Nationalfondsprojektes Rechtsextremismus ein anderes Forschungsteam unter der Leitung von Thomas Gabriel wissen.
Uns hat vor allen Dingen interessiert, welchen Einfluss die Familie und das unmittelbare soziale und kulturelle Umfeld hat bei der Entwicklung von Rechtsextremismus Jugendlicher. Dahinter stand die Annahme, dass zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft eigentlich die vermittelnden Systeme bisher zu wenig betrachtet wurden. Und die Untersuchungsfrage bezog sich eigentlich darauf, genauer zu klären, inwieweit die Systeme, die zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft vermitteln, eigentlich einen Einfluss haben auf die Entwicklung von Rechtsextremismus.
Welchen Einfluss hat die Familie auf die Entwicklung von Rechtsextremismus? Ein Forschungsfeld, das in der Schweiz bis anhin nicht bearbeitet wurde, erklärt der Pädagoge von der Universität Zürich. Auch in Deutschland, wo das Phänomen Rechtsextremismus schon länger ein Thema ist, haben sich die meisten Forschungen auf gesellschaftliche Prozesse konzentriert, von denen man annimmt, dass sie zu rechtsextremen Handlungen führen. Am bekanntesten ist das Erklärungsmodell Wilhelm Heidmeiers, Soziologieprofessor an der Bielefelder Universität. Er geht davon aus, dass Jugendliche rechtsextrem werden, weil sie nicht integriert sind in die moderne Gesellschaft. Durch den Verlust von Traditionen seien diese Jugendlichen desorientiert und suchten Anschluss an Gruppierungen, die klare und einfache Erklärungen bieten. Wilhelm Heidmeier interpretiert Rechtsextreme als Modernisierungsverlierer.
Also man kann sagen, das gibt einen sehr mächtigen Diskurs im deutschsprachigen Raum, wo man eigentlich in den 90er Jahren vor dem Hintergrund der Gewalttaten in Ostdeutschland sehr schnell eine Erklärung brauchte, eine politisch verwertbare Erklärung für das Phänomen von Rechtsextremismus. Und da hat sich Heidmeier einfach angeboten. Also die Idee, dass gesellschaftliche Wandlungsprozesse Jugendliche so betreffen, dass sie so individualisiert sind und so desorientiert sind, dass sie zu solchen Formen von Handeln greifen.
Eine andere theoretische Richtung geht davon aus, dass rechtsextreme Jugendliche aus instabilen Familienverhältnissen kommen, wo sie keine sicheren Bindungen aufbauen konnten. Doch wie auch immer die Forschung das Aufkommen von Rechtsextremismus interpretiert, das Bild, das sie dabei von den Rechtsextremen selber zeichnet, ist ein Bild von Außenseitern, Menschen am Rande der Gesellschaft, behaftet mit einem persönlichen oder sozialen Defizit. Und genau das stimmt nicht. Zumindest nicht in der Schweiz, meint Thomas Gabriel.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass es eigentlich keine Modernisierungsverlierer sind, wie man das eigentlich nach den Heidmeier-Studien oder nach anderen Studien, die groß und breit diskutiert werden, eigentlich hätte vermuten müssen. Es sind Jugendliche, die zum Teil sehr, sehr gut integriert sind gesellschaftlich. Die Formen von Desintegrationserfahrungen, die sind eher vermittelt durch familiäre Konflikte oder Gewalt in der Familie, häusliche Gewalt, aber sind eigentlich keine gesellschaftlichen Desintegrationsprozesse.
In der Schweiz also entsteht Rechtsextremismus nicht am Rande der Gesellschaft, sondern kommt mitten aus dieser Gesellschaft heraus. Die Rechtsextremen sind größtenteils integrierte Jugendliche, deren Gewaltpotenzial allerdings durchaus demjenigen der deutschen Rechtsradikalen entspricht.
Das, was man natürlich sagen muss, in Deutschland gab es auch eine sehr große mediale Aufmerksamkeit. In der Schweiz gibt es die mittlerweile auch gegenüber Rechtsextremen, tun, dass man das sehr viel stärker zur Kenntnis nimmt und auch nicht mehr akzeptiert. Und sich auch zu Recht problematisiert, dass beispielsweise die Feiern zum 1. August von diesen Personengruppen auch vereinnahmt werden.
In der Gewaltbereitschaft alleine unterscheiden sich rechtsradikale Männer und Frauen noch nicht von den zahlreichen anderen Jugendlichen, die ebenfalls nicht davor zurückschrecken, zuzuschlagen. Worin sich die Rechtsextremisten allerdings von ihnen unterscheiden, ist die Ideologie hinter ihrem Tun. Mit ihren Gewalttaten verfolgen sie eine politische Absicht, und zwar eine demokratiefeindliche Absicht.
Also zunächst einmal meint man ja im Rechtsextremismus ein Gefährdungspotenzial für die demokratische Ordnung zu erkennen. Die jugendlichen Rechtsextreme, die sind nicht konträr gegen alle Teile der demokratischen Ordnung, aber gegen sehr, sehr wesentliche oder sehr, sehr grundlegende Werte.
Und dazu gehören zum Beispiel, dass alle Menschen gleich sind, so wie es prominent in der helvetischen Verfassung steht. Rechtsextreme allerdings sehen das anders. Die weiße Rasse ist allen anderen Rassen schon einmal grundsätzlich überlegen. Und wenn Männer reden, so halten die Frauen besser die Klappe. Rechtsextreme kämpfen für den Erhalt der eigenen Traditionen, der eigenen Kultur, der eigenen Rasse. Da haben die verschiedenen Gruppierungen im Großen und Ganzen dasselbe Ziel, allerdings mit Nuancen. Denn die Rechtsextremen sind keine homogene Masse, sondern sie unterscheiden sich in Rassisten, Xenophobiker, Neofaschisten, Rechtsradikale.
Es gibt nicht den Rechtsextremen. Also wir haben sehr unterschiedlichste Formen gefunden, auch von Selbstdefinitionen. Jugendliche, die sich als Neofaschisten bezeichnen oder eher faschistisch bezeichnen, die auch zum Teil sogar offizielle Anleihen machen, eher an sozialistische Ideen, Ideen von Gemeinschaft und Gleichheit oder eher krude Ideen von Naturverbundenheit oder von biologischen Überlegenheiten ihrer Rasse. Das ist eine sehr differenzierte Geschichte. Das, was sicherlich essentiell ist für die Definition, ist, dass sie sich dennoch eben in unterschiedlichen Punkten natürlich gegen ganz bestimmte demokratische Grundwerte richten.
Und dass sie sich immer mal wieder ein Opfer suchen, das sie zusammenschlagen können, um sich und der Welt zu beweisen, wie unwert dieser Wurm ist, den sie da gerade zu Boden geschlagen haben.
Die Jugendlichen, die uns berichtet haben von gewalttätigen Außennetz, und das ist beachtlich, wie gering eigentlich das Empathieniveau ist, also die Fähigkeit, sich auch in das Opfer hineinzuversetzen, die ist auch nach Auskünften der Jugendlichen oft gar nicht vorhanden. Also das bedeutet, dass man das in diesen Auseinandersetzungen oft das Gegenüber gar nicht als menschliches Gegenüber wahrnimmt, was auch ein bestimmtes Maß an Brutalität erklären kann.
Und das entspricht der Logik der Ideologie, denn das Opfer gehört zu einer minderwertigen Rasse, ist kein richtiger Mensch und deshalb verdient es auch kein Mitleid. Es entspricht übrigens ebenfalls der Logik dieser Ideologie, dass die Täter Schweizer sind. Thomas Gabriel und sein Forschungsteam haben also nun 20 Männer zwischen 18 und 25 und 6 Frauen ebenfalls in diesem Alter befragt zu ihrer Biografie, zur Gesinnung, zur Interpretation ihres Daseins.
Das Auswahlkriterium war, dass diese Jugendlichen nicht nur eine rechte Einstellung besitzen, sondern dass sie sich auch entsprechend handelnd einlassen. Handelnd einlassen bedeutet, dass sie gewaltbereit sind oder auch gewalttätig sind bereits. Oder dass sie auch engagiert sind in jugendlichen Subkulturen, bei den Skinheads oder Skingirls oder auch politischen Organisationen tätig sind am rechten Rand.
Es war nicht einfach, diese gewaltbereiten Rechtsextremen zum Interview zu bitten. Thomas Gabriel musste sehr viel Aufwand betreiben, um an diese Männer und Frauen heranzukommen.
Zum Teil haben die Jugendlichen sich selber gemeldet, weil wir Flyer verteilt haben. Wir haben Leute interviewt, die hier an der Universität studiert haben. Also die sind auch in unserem Sample, die sich angesprochen gefühlt haben. Wir haben sehr viele durch Praktikerinnen und Praktiker vermittelt bekommen, von Pastoren, von Jugendarbeitern, auch von der Anwaltschaft selber. Und wir haben auch Jugendliche direkt angesprochen, die erkennbar waren als Rechte.
Welchen Einfluss hat die Familie? Das war die Frage der Studie. Und deswegen hat Thomas Gabriel nicht nur die jungen Männer und Frauen befragt, sondern teilweise auch deren Eltern und Großeltern.
Man wird nicht als rechtsextremer oder politisch extremer oder gewalttätiger Mensch geboren, sondern man entwickelt sich im Lebenslauf vor dem Hintergrund der Erfahrung, die man sammelt. zudem. Dahinter steht auch die Annahme, dass es eine Logik gibt, also dass diese Jugendlichen nicht zufällig rechtsextrem werden oder durch eine Gelegenheitsstruktur zu rechten Gruppen gehören, sondern dass es auch verbunden ist mit Themen, die sie in ihrem Leben aufgeschichtet haben.
Bei der Analyse dieser Interviews haben die Forscher drei biografische Verlaufsformen entdeckt, die die jungen Männer und Frauen ins rechtsradikale Lager führten. Die einzelnen Fälle verteilten sich da etwa zu gleichen Teilen auf die drei unterschiedlichen Verlaufsformen.
Die erste Verlaufsform, die wir gefunden haben, die haben wir genannt, eine Radikalisierung der kulturellen Werte und Normen des Herkunftsmilieus. Das bezieht sich darauf, dass diese Jugendlichen sich als ausführendes Organ eigentlich der Elterngeneration oft verstehen.
Ausführendes Organ der älteren Generation, die, so sagen die Jugendlichen, lediglich die Faust im Sack machen würden, während die Jungen dann eben für Ordnung sorgen. Oder wie einer es sagt:
Wir sind die letzte Generation, die es noch schaffen kann, etwas zu verändern.
Diese Jugendlichen, die haben oft ein sehr naturverbundenes Weltbild, kommen oft aus ländlichen Milieus, aus kleinstädtischen Milieus, beschwören oft in ihrem Weltbild das Eigentümliche, das Eigentliche, das traditionell auch Schweizerische, sind sehr orientiert an diesen ursprünglichen Werten. Und das Interessante in diesem Lebens, wenn man das Leben im Längsschnitt sieht, fängt das sehr früh an, dass sie bestimmte Formen von Veränderung tatsächlich als Bedrohung wahrnehmen, aber vermittelt durch das elterliche Milieu.
Das elterliche Milieu, es sind Bauern, Handwerker, kaufmännische Angestellte. Die Jugendlichen beschreiben ihre Familienverhältnisse als intakt, als normal.
Die Jugendlichen, die beschwören fast übergreifend eigentlich, dass sie eine autoritäre Form von Erziehung, die beklagen oft, dass sie nicht autoritär genug erzogen worden wären. Also die, man kann sagen, die haben wirklich einen relativen Hang zu Form von Autoritarismus. Das ist das Einzige, was sie an den Eltern kritisieren, stellen aber die Familie als Idealform dar, sind auch da extrem konservativ orientiert, beschreiben auch das familiäre Aufwachsen als Ideal. Oft versuchen sie auch die Eltern ab einem bestimmten Punkt ihrer Karriere politisch zu beeinflussen.
Sie bewerten das Familienleben positiv, sie idealisieren es.
Nein, wirklich. Ich bin in meinem ganzen Leben verwöhnt worden, blöd gesagt. Also in dem Sinne verwöhnt, ja, ich bin immer glücklich gewesen mit dem, was ich hatte. In diesem Sinne verwöhnt also. Wir sind auch nicht Leute gewesen, die immer alles wollten. Wir waren mit dem Pfeilbogen wirklich schon zufrieden. Ja, das ist so eine Sache, die man heutzutage nicht mehr sieht.
Die jungen Männer und Frauen teilen im Großen und Ganzen die politischen und moralischen Werte der Eltern. Ihre Abgrenzung besteht lediglich darin, dass sie diese Werte übersteigern, zum Teil radikalisieren. Wo die Eltern bloß die Faust im Sack machen, schlagen die Jungs dann eben zu. Mit Waffen und Fäusten zuschlagen, das tun diese Jungs in dieser ersten Verlaufsform vor allem zu Beginn ihrer rechten Karriere. Ausstaffiert mit Glatze, Springerstiefel und Bomberjacken verbreiten sie durch ihr aggressives Auftreten Angst und genießen diese.
Das war, blöd gesagt, cool. Ja, weißt du, die Leute hatten Respekt, die kannten das schon, weißt du, was ich meine? Dir ist jeder aus dem Weg gegangen, haben gesagt, hey, bei dem musst du aufpassen.
Doch viele dieser jungen Männer distanzieren sich dann im Verlauf ihrer Karriere von den Gewaltanwendungen. Sie lassen sich die Haare wachsen und binden sich eine Krawatte um. Eine optische Anpassung als politische Strategie.
Wir haben uns eingegliedert, sind zwar immer noch eine Randgruppe, aber wir können uns unters Volk mischen. Uns sieht man nicht mehr. Viele erkennt man gar nicht mehr. Du kannst die Szene nicht mehr einschätzen, weil wir uns so entwickelt haben.
Sie verbreiten ihre Ideologie nicht mehr mit Gewalt, sondern jetzt mit Worten. Sie politisieren weiterhin mit einem beachtlichen Sendungsbewusstsein. Sie verteilen in Schulhöfen CDs mit rechtsradikalem Inhalt. Sie missionieren im Netz.
Man darf aber nicht einen Fehler machen. Diese Jugendlichen sind keine Landeier, wenn man das denken würde. Im Gegenteil, sind oft sehr eloquent, können sehr gut sprechen, können sehr gut agitieren, sind politisch auch oft engagiert, also in politischen Organisationen, bei den PNOS oder bei den Schweizer Demokraten oder auch woanders, sind sehr oft auch international sehr gut vernetzt, mit Ausländischen, sind sehr gute Kontakte und sind insofern, also man sollte das nicht so abtun, dass es quasi so, wie gesagt, Landeier werden, weil das sind sie nicht.
Thomas Gabriel hat auch die Eltern und Großeltern befragt, was sie vom Verhalten, vom Denken ihrer Sprösslinge halten. Diese störten sich vor allem am öffentlichen Auftreten. Ein Junge erklärt das so:
Am Anfang hatten sie schon Mühe. Nicht wegen der Einstellung selber, sondern weil sie Angst hatten, dass ich eine aufs Maul kriege, wenn ich irgendwo hingegangen bin mit der Glatze und so. Dann waren sie eigentlich dagegen. Aber eben, mit der Zeit bin ich auch wieder normal geworden, sage ich jetzt, und konnte meine Ideologie mit Worten äußern, nicht mit dem Aussehen. Dann sind sie auch wieder ein bisschen, ich sag mal, obernabacho und haben das Ganze auch verstanden mit den Diskussionen und so weiter.
Nicht mehr einverstanden mit ihren Kindern waren die Eltern, wenn diese nationalsozialistische Einstellungen kundtaten, öffentlich, indem sie Fahnen verbrannten und Hakenkreuze malten.
Dass die Eltern sich so explizit gegen Gewalt wenden, haben wir so nicht finden können. Also das, was ein Problem ist, ist, dass die Eltern problematisieren, wenn die Jugendlichen auffallen in der näheren Nachbarschaft. Also bis zu einem bestimmten Grad versuchen sie die Jugendlichen schon auch dazu zu bewegen, angepasst oder weniger auffällig zu sein. Also damit haben die Eltern eher Mühe.
Nicht auffallen, aber das Gedankengut, das hinter dem Rechtsextremismus steckt, das stört diese Eltern nicht. Das ist, so Thomas Gabriel, eines der interessantesten Ergebnisse dieser Studie, dass diese rechtsextremen Männer und Frauen, wie er sagt, anerkennungsgesättigt sind. Sie erhalten Zuspruch nicht nur vom Elternhaus, sondern oft aus ihrem näheren sonstigen Umfeld.
Sie berichten sehr klar davon, dass sie auch beispielsweise nach gewalttätigen Auseinandersetzungen auch Anerkennung bekommen an der Arzt, der sie verarztet und sagt, das finde ich eigentlich toll, dass ihr euch dafür einsetzt und endlich gegen die Ausländer kämpft. Also es gibt sozusagen vielfältige Anerkennungsverhältnisse, die diese Jugendlichen sehr stark bestärken in dem, was sie tun. Also sie haben tatsächlich das Gefühl, sie sind exekutiv oder ausführendes Organ einer älteren Generation und nehmen auch ganz viele Bezüge auf Eltern. Also ein Jugendlicher, der dann berichtet, dass der Großvater unter Albert Speer in Berlin Häuser gebaut hat. Also sie reihen sich oft in solche rechten Traditionen ein und sind sehr traditionsbewusst. Bis hin zur Sprache, dass sie keine Anglizismen benutzen oft. Also dass sie wirklich dann eher vom weltweiten Netz sprechen als vom Internet. Also beispielsweise. Ne?
Thomas Gabriel und sein Team haben noch zwei weitere Verlaufsformen eruiert, die dazu führen, dass Jugendliche zu Rechtsextremen werden, die zuweilen auch zuschlagen. Die Lebensläufe in dieser zweiten und dritten Verlaufsform unterscheiden sich markant von denjenigen der ersten Gruppe. In der zweiten Gruppe, die Thomas Gabriel angetroffen hat, erlebten die Kinder und Jugendlichen brutale elterliche Gewalt, was bei ihnen selber zu tiefsitzender Ohnmacht führte.
Das sind Formen, also wenn man aus den Fällen erzählt, auch von den Eltern, wo die Mutter beispielsweise im Interview sagt, dass sie das Kind schon, bevor es geboren wurde, eigentlich gehasst hat. Also Jugendliche, die tatsächlich auch dann vom Vater beispielsweise massiv misshandelt wurden.
Ein Jugendlicher wurde von seinem Vater regelmäßig so stark verprügelt, dass seine Schreie im ganzen Quartier zu hören waren. Doch niemand half ihm. Die Mutter schaute weg, die Nachbarn ebenso. Bis dann das Jugendamt kam.
Nicht der Vater wird aus der Familie entfernt, sondern der Jugendliche. Das nimmt er als zusätzliche Ohnmachtserfahrung wahr. Also er sagt dann, sie haben mich ins Heim eingeliefert. So. Das, was dann später passiert, ist, dass er sich einer rechten Gruppe anschließt und das, was er da erfährt, steht eben im Kontrast zu diesen Ohnmachtserfahrungen. Er erfährt eine Form von Solidarität, Schutz, Nähe und Geborgenheit, die er vorher noch nicht erfahren hat.
Und das nicht nur ideologisch, sondern ganz konkret.
Also ein größerer oder ein Kollege von ihm geht für ihn ins Gefängnis, indem er angibt, die Waffe wäre seine. Das sind Dinge, die hat er noch nie erfahren, dass jemand so unbedingt solidarisch mit ihm ist. Das heißt, das wird im Handeln konkret und das ist ein kompletter Gegenentwurf zu den Ohnmachtserfahrungen. Das heißt, er gibt sich eine extrem starke Bindung zu dieser Gruppe. Er formuliert dann sehr klar, also habe ich meine Kollegen lieber als meine Familie. Das ist das Geilste, was es überhaupt gibt.
Aus Ohnmacht wird Macht und genau diesen Moment der Macht deckt eine rechtsradikale Gruppe ab.
Das ist in seinem Fall sehr eindeutig, dass es mit diesem Thema zusammenhängt. Es gibt andere Verläufe, wo das anders differenziert ist. Aber es ist eben keineswegs zufällig, dass diese Jugendlichen dann in rechten Gruppen landen. Könnte in keinem Kegelclub vergleichbare Formen von Selbstbemächtigung oder Solidarität oder einer Form von sozialer Nähe erfahren, wie er das da gefunden hat.
Ohnmacht bekämpfen und soziale Nähe erleben, das bieten die rechtsradikalen Gruppen unter anderem durch ihre stark ritualisierten Kampfsituationen, die sie immer wieder gezielt herbeiführen, indem sie sich mit der Polizei, mit Fremden oder anderen subkulturellen Gruppen anlegen. Dass dann der einst Geschlagene selber zum Schläger wird, das verdrängt dieser.
Mit der Zeit gewöhnst du dich so dran, dass es dir völlig egal ist, wenn einer am Boden liegt und zum Maul rausblutet. Dann kannst du, ohne mit der Wimper zu zucken, noch ein paar Mal reintreten.
Selbstbemächtigung durch rechtsextreme Gewaltausübung. Nach den elterlichen Misshandlungen hat der amtliche Jugendschutz die Sache verschlimmert, weil er den Jungen aus der Familie herausgenommen und ihn ins Heim gesteckt hat, was für diesen gleich nochmals eine tiefgreifende Ohnmachtserfahrung bedeutet hat. Dieses Beispiel ist insofern bemerkenswert, als in der Schweiz zurzeit rund 40.000 Kinder von einer Jugendschutzmaßnahme betroffen sind. Eine beachtliche Zahl also. Kommen wir zur dritten Verlaufsform, die der Pädagoge Thomas Gabriel von der Uni Zürich gefunden hat. Hier sind es Kinder, die von ihren Bezugspersonen nicht wirklich wahrgenommen worden sind.
Diese Verlaufsform ist eben nicht gekennzeichnet durch offene körperliche Gewalt oder aggressive Missachtung. Aber das, was man dennoch feststellen kann, ist, dass diese Jugendlichen erfahren, dass sie eigentlich kein Gegenüber haben, was auf ihre Person reagiert.
Thomas Gabriel beschreibt auch hier ein typisches Beispiel. Eine gut situierte Familie adoptiert ihre Pflegetochter. Als diese einen Jungen zur Welt bringt, übernehmen die ehemaligen Pflegeeltern dessen Erziehung. Der Junge beschreibt sein Aufwachsen in dieser Familie als sehr, sehr schön. Die Pflegeeltern entwerfen ein paradiesisches Familienbild, das im Kontrast steht zu Teilen der ursprünglich jüdischen Vergangenheit mit KZ-Erfahrungen. Der Junge wird von der Pflegemutter gehütet und gehegt. Seine Auffälligkeiten in der Schule werden regelmäßig als Unfähigkeit seitens der Lehrpersonen abgewehrt. Dieses Konstrukt erhielt Risse, als der Junge in die Pubertät kam, die Einsamkeit seines Paradieses nicht mehr ertrug. Mit 14 begann er, harte Drogen zu konsumieren, vor allem deshalb, weil seine Eltern in der Suchthilfe jahrelang engagiert waren.
Und das Interessante ist, dass die Eltern eben nicht reagieren. Das ist damit auf den Punkt gebracht, mit der Nichtwahrnehmung. Er formuliert das so, und sie haben so getan, als würden sie es nicht sehen.
Es gab nicht den beabsichtigten großen Krach, sondern sein Pflegevater finanzierte seine Sucht, als wäre nichts geschehen.
Er schließt sich dann einer rechten Gruppe an, und da provoziert er dann endlich eine Reaktion, weil die Familiengeschichte auch eine jüdische Komponente hat, und da provoziert er dann tatsächlich auch einen Nerv oder eine Reaktion bekommen, aber das ist dann schon relativ weit fortgeschritten im Verlauf.
Der Großteil der Jugendlichen, die zu dieser Verlaufsform zählen, sind nicht subkulturell oder politisch organisiert, auch wenn sie an den Gewaltaktivitäten der Rechtsextremen beteiligt sind. Sie sind vor allem angezogen von der Gruppendynamik, der Verbindlichkeit dieser Gruppe, der klaren Ordnung, auch der Rangordnung.
Das, was hier auch von Interesse ist, ist, dass die Eltern oft keine Strategien haben im Umgang mit diesen Kindern, mit den Themen der Kinder. Das heißt, sie werden zum Teil getestet oder man wird noch rigider im Umgang oder reagiert mit Ausschluss. Aber es gibt eigentlich keine Grundlage, auf der solche Konflikte dann ausgetragen werden.
Drei Verlaufsformen hat das Forscherteam von Thomas Gabriel aus den biografischen Schilderungen der 26 rechtsextremen Männer und Frauen herauskristallisiert. Drei Verlaufsformen, hinter denen sehr unterschiedliche Motive und Mechanismen stecken. Zum einen die Angst vor Veränderungen und eine radikalisierte Anpassung an ein latent rechts positioniertes Elternhaus. Dann auch elterliche Gewalt, die zu tiefgreifender Ohnmacht führte und durch professionelle Hilfe zusätzlich vertieft wird. Und dann, in der dritten Gruppe, werden die Kinder missachtet, werden nicht wahrgenommen mit ihren Problemen, was zu immer stärkeren Auffälligkeiten führt, bis hin in die rechtsextreme Szene. Alle diese Kinder, diese Jugendlichen, die an der Studie teilgenommen haben und dabei auch über ihre empathielose Gewaltbereitschaft gesprochen haben, alle diese stammen aus integrierten Familien, sind nicht das, was man als Sozialfälle an den Rand unserer Gesellschaft schieben könnte.
Uns ist wichtig, dass die Ergebnisse sehr klar zeigen, dass man nicht zu holzschnittartig mit Rechtsextremismus umgehen kann. Also vor dem Hintergrund der Ergebnisse ganz klar sagen, dass sich das scheinbar Gleiche eben doch sehr, sehr stark unterscheidet, bezogen auf das, was dahinter steht. Also auch Jugendliche, die zunächst von der Erscheinung sehr ähnlich aussehen, haben sehr unterschiedliche Logiken bezogen auf das, was sie eigentlich mit Rechtsextremismus verbinden und was eigentlich der Hintergrund ihres Rechtsextremismus ist.
Und um genau diese Logik geht es, denn Prävention kann nur funktionieren, wenn man eben diese Logik versteht.
Bei der ersten Verlaufsform, die eigentlich relativ gesättigt sind von Anerkennung, da könnte eher sinnvoll sein, ihnen auch konträre Reaktionen des Umfelds zukommen zu lassen. Das heißt, dass sie auch eindeutig erfahren, dass die Anerkennung sich vielleicht nicht auf, auf alle in ihrem näheren Umfeld beziehen. Das könnte durchaus einen anderen Aspekt haben.
Das könnten Interventionen der Nachbar sein. Das kann aber auch ein Polizeieinsatz mit entsprechender Strafe sein. Bei der zweiten Gruppe würde eine solche Intervention keinen Sinn machen, sondern eher noch verstärken, was die Jugendlichen in die rechte Szene getrieben hat. Hier müsste die Jugendhilfe, wenn sie denn eingreift, beispielsweise das Thema Ohnmacht erkennen und den zu schützenden Jugendlichen partizipieren lassen an den Entscheiden, die sie zu fällen hat, um ihn vor den elterlichen Schlägen zu schützen. Bei der dritten Verlaufsform, so Thomas Gabriel, würde das am ehesten Sinn machen, was man als normale Jugendarbeit bezeichnen kann. Bildungs- und Freizeitangebote, wo die jungen Männer und Frauen andere soziale Wahrnehmungen erleben können als zu Hause. Doch von solch differenzierter Prävention ist man in der Schweiz noch weit entfernt.
Das ist auch ein Effekt, den wir erfahren haben, als wir die Stichprobe auch gesucht haben, dass natürlich auch die Kantone sehr unterschiedlich mit dem Phänomen des Rechtsextremismus umgehen aus unserer Sicht. Also es gibt einige Kantone, die das als gesellschaftliches Problem betrachten, also auch die Anwaltschaften. Andere geben die Auskunft, dass es dieses Problem bei ihnen im ganzen Kanton nicht gäbe. Also da gibt es sehr unterschiedliche Strategien und auch vom Strafrechtssystem auch immer noch sehr unterschiedliche Arten des Umgangs damit.
Kommen wir nochmals zurück in die Nordwestschweiz. 10% von 3000 befragten Jugendlichen sagten aus, sie seien mit rechtsextremer Gewalt konfrontiert worden. Ebenfalls 10% der Jugendlichen gaben an, sie würden mit der rechten Szene sympathisieren, allerdings selber keine Gewalt anwenden. Als im Baselbiet vor 4 Jahren rechtsextreme Männer den Pronto-Shop im Bahnhof Liestal überfielen und dabei 3 völlig unbeteiligte Passanten spitalreif schlugen, da reagierte das Gericht mit drastischen Strafen, einer deutlichen Verurteilung der Tat und vorbildlicher Offenheit auch dem Forschungsteam gegenüber. Ganz anders in einem Nachbarkanton mit ähnlichen Problemen. Auf Anfragen nach Fällen rechtsextremer Gewalt teilte der damals leitende Jugendanwalt dem Forscherteam mit, dass es solche bei ihnen nicht gäbe. Darüber hinaus warf er dem Forschungsteam vor, sie würden eine falsche Fährte verfolgen, denn jugendlicher Rechtsextremismus hätte weder juristische noch gesellschaftliche Relevanz. Das dürften die Opfer rechtsextremer Gewalt etwas anders sehen. Und auch die Befragung der Schüler und Schülerinnen der Nordwestschweiz zeigte ein anderes Bild. DRS 2, Kontext mit dem Thema Rechtsextremismus in der Schweiz. Zu den neuesten Forschungsresultaten des Nationalfondsprojektes Rechtsextremismus, Ursachen und Gegenmaßnahmen hörten Sie Thomas Gabriel vom Pädagogischen Institut der Universität Zürich. Am Mikrofon Maja Brandli.